dann konnte ich eben nach Tokio gehen und ich habe 2015 eine Arbeit von Sugimoto bei der Biennale in Venedig gesehen und er hat ein Teehäuschen rekonstruiert und wollte damit zeigen, dass die Japaner schon im 16. Jahrhundert diese Art von Minimalismus haben, was wir dann später mit Piet Mondrian und so weiter hatten. Und ich glaube, diese Bezüge sind einem Europäer, man merkt es, intuitiv.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute besprechen wir eine Ausstellung, die bei uns hier in der Akademiestraße 1 im ersten Bezirk stattfindet. Und zwar ist das eine Ausstellung, die den Titel trägt Tokioismus und gezeigt werden Werke, aktuelle Werke von Gisela Stiegler. Gisela Stiegler hat eigentlich Malerei studiert, aber ist dann sehr schnell in Richtung Bildhauerei gegangen und eine Residency, die sie hatte in Tokio, hat jetzt dazu geführt, dass dieses aktuelle Werk irgendwie hier steht. Wir haben die Ausstellung am 27. Mai eröffnet mit einem sehr schönen Gespräch zwischen Gisela Stiegler und Gabriele Spindler. Und ja, seitdem ist unsere Galerie irgendwie ganz anders als sonst und ja, ich bin sehr happy. Ich möchte mit der Gisela darüber sprechen, was es bedeutet, so eine Residency anzugehen, was vielleicht der Einfluss anderer Kulturen auf das eigene Werk bedeutet. Und mich würde natürlich interessieren, wenn man dann einmal so einen großen Schub hinbekommen hat, wenn dann diese Ausstellung fertig ist, wie schnell man dann wieder in so einen gewohnten Rhythmus kommt, mit Atelier, mit Arbeit. Und ja, ich glaube, es werden sich dann noch einige andere Fragen ganz natürlich ergeben. Also, herzlich willkommen, Gisela Stiegler hier im Podcast. Und ja, die Frage ist, wie schnell hat es denn, oder sagen wir so, wie lange hat es denn gedauert, bis der Rhythmus wieder da war?
Ja, dieses Mal hat es schon eine Weile gedauert, vor allem, weil ich hatte Freunde aus Bukarest und aus Italien da, die haben das so ein bisschen überbrückt. Ich merke jetzt eigentlich, dass ich ein bisschen so nicht genau weiß, was ich mit mir anfange. Es ist ganz gut, dass ich dann bei euch auch immer wieder bin, aber es hat schon dauert irgendwie eine Weile, bis sich das wieder normalisiert.
Na, hat ja wahrscheinlich auch damit zu tun, also die Arbeit ist ja zwar, also die schöpferische Arbeit ist dann getan, aber dann kommt ja diese andere Arbeit, dass man es herzeigen will, darüber reden will, promoten will. Wir machen jetzt ein schönes Dossier, das wir erstellen, das wir dann verschicken können. Also das ist ja auch Teil der Arbeit. Vermisst du jetzt schon irgendwie so wieder die ruhigen Stunden im Atelier? Ist das etwas, was du gerne machst oder ist das so, muss halt auch sein?
Ich vermisse es gerade noch nicht. Ich bin eigentlich froh, auch weil es harte Nüsse waren, die Arbeiten ins Finish zu bekommen. Mhm. Es war eigentlich jede Arbeit für die Ausstellung zum einen konzipiert und zum anderen, kommt mir vor, begann ich schon an der Ausstellung zu arbeiten, als ich von Tokio zurückkam, obwohl ich es nicht wusste. Mhm. Und es ist die Ausstellung so zweigeteilt, einerseits so direkt für den Raum konzipiert und gleichzeitig ist jedes einzelne Objekt in sich, habe ich es in sich bearbeitet. Mhm. Und es war wirklich anstrengend, vor allem die letzten Zeiten, dass ich es fertig bekam. Mhm. Und ja, es waren harte Nüsse und es war extrem anstrengend. Als wir es dann aufgebaut hatten, war ich schon, habe ich gemerkt, es funktioniert und es passt in den Raum und es war
postnatal.
Schon
postnatal.
Genau. Genau.
Naja, ich denke mal, also das ist, wir haben ja auch darüber gesprochen, also in der Vorbereitung, und ich habe schon auch gemerkt, was da für eine Energie es auch braucht, jetzt etwas von der Idee. Es ist zwar schon irgendwie, war was für mich schon spürbar, dass es sich abzeichnet in deinem Kopf als Vision, aber es dann zur Umsetzung zu bringen, und ich meine, du bist Bildhauerin, das heißt, du arbeitest mit deinen Händen, es muss dann getan werden, nicht? Und dieser Schritt, den ich ja nicht nachvollziehen kann, ja, das ist ja das, was mich so begeistert, dass man es dann einfach, dass man die PS dann auf den Boden bekommt und das ist dann sehr anstrengend, dann ist, glaube ich, vielleicht, und darauf hat natürlich meine Frage auch ein bisschen abgezielt, ist man dann ganz glücklich, dass man dann einmal sagt, okay, ich muss mir jetzt nie, es geht jetzt nicht um den nächsten künstlerischen Wurf, sondern jetzt ist einmal die Zeit dass man sich ein bisschen erholt, ja, dass man mit dem Geschaffenen arbeitet, dass man Gespräche führt, dass man es in die Welt hinausträgt.
Ja, du hast schon recht, es ist schon ein bisschen so eine Phase, dass ich jetzt irgendwie einfach an anderen Dingen arbeite und das auch gut ist, obwohl sich schon wieder neue Sachen anbandeln. Aber zum Beispiel, weil du gesagt hast, das Arbeit, die Kappe zum Beispiel, die ja ganz speziell für die Ausstellung, die ich speziell für die Ausstellung gemacht habe, die habe ich ja unterm Arbeiten immer noch vergrößert und vergrößert, weil ich das über den Körper kapiert habe, dass die noch größer gehört und die konnte ich schon fast nicht mehr bei mir im Atelier drehen. Mhm. Und dass ich wusste dann nicht genau, ist sie zu klein oder zu groß, sie sitzt, finde ich, perfekter jetzt im Raum drinnen. Und diese, jede einzelne Arbeit hatte eben diese Phase, wo es dann, ich hört sich komisch an, aber so extrem anstrengend wurde. Zum Beispiel der Sumo, der große, da hatte ich ursprünglich oben eine große Kugel und ich wollte schon fast nicht mehr ins Atelier, weil die so, ich bekam den Sumo nicht in die Energie. Und die Kugel ist dann immer kleiner und kleiner und kleiner geworden und erst wie sie so Tennisball groß war, spürte man die Masse am Sumo. Mhm. Aber vorher, ich war für mich fast undenkbar, dass ich den irgendwie in die Energie bekomme. Mhm. Und das war dann schon, als der dann auch in der Galerie stand, funktioniert das und das war schon irgendwie ein super Gefühl, dass das geklappt hat.
Mhm. Und ist die Kugel jetzt der Kopf oder ist die Kugel der Teil der Frisur?
Eigentlich ist es Teil der Frisur, aber es ist irgendwie...
Das ist etwas, was ich mir, also das hat mich dann sehr überrascht, nicht? Also man ist irgendwie, also man hat natürlich diesen voluminösen Körper und da oben sitzt dann dieser kleine Kopf und da denkst du so, okay, für einen Kopf ist es zu klein, aber dann siehst du den Sumo, die ja dann so einen Bommel quasi oben und dann macht es dann wieder Sinn. Aber es ist ja letztendlich egal, oder?
Ist egal. Ist so, ich meine, irgendwie hat es doch eine abstrakte Dimension auch und es ist irgendwie egal. Mhm. Kann man sehen, wie man will. Für mich ist es ein Zitat, um die Masse, mittlerweile ist es ein Zitat, um die Masse spürbar zu machen.
Wir sind ja vor, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her, deine 41. Säule in der Jesuitenkirche, war das letztes Jahr?
Gut einem Jahr.
Da haben wir ja auch drüber gesprochen und die allermeisten Säulen dieser Kirche haben ja keine tragende Funktion, sondern sind reine Dekoration.
In der Jesuitenkirche jetzt. Ja, genau.
Ich kann mich erinnern, dass wir damals gesprochen haben bei dieser 41. Säule, die dort gestanden ist, über die formale Kraft einer Struktur. Siehst du die jetzt auch in den aktuellen Arbeiten? Du bist ein bisschen von der Säule, ich meine, muss man jetzt sagen, also die viele Menschen kennen deine säulenartigen Skulpturen. Hast du dich jetzt ein bisschen davon entfernt? Wie viel ist davon noch drinnen in deinen aktuellen Arbeiten?
Naja, im Sumo sozusagen, der besteht aus Fragmenten meiner Arbeit, die ich vorher verwendet habe. Mhm. Zum Beispiel das Volumen ist ein Schnitzwerk. Dann die Bauchschärpe sind diese Reifen, die ansonsten die Säulenskulpturen den Schaft durchbrechen. Und der Latz ist quasi ein Teil einer Tonne, die Säule sonst auch ausmacht. Mhm. Und die Beine sind Kehrstücke. Das ist eine Serie, die ich produziert habe, sozusagen, die meine das Schnitz, der Abfall, also der, ich schnitze ja meine Skulpturen im Normalfall. Das sind praktisch die Kehrsysteme vom Schnitzen. Das ist ein Schnitzteil, das abfällt, wenn ich schnitze. Mhm. Also es ist, und Kugeln verwende ich auch oft. Das ist zusammengesetzt aus Teilen, die ich an sich verwende. Ich wollte mir da einen engen Raster setzen. Insofern hat es schon mit der Säule zu tun, mit den Säulenskulpturen, die für mich auch eine, weil sie freistehend sind, auch etwas Figuratives haben. Durch die Reifen, also die Reifen durchbrechen den heroischen Schaft und die haben auch etwas Figuratives. Mhm. Und der Sumo ist dann eine für mich Weiterführung oder, keine Ahnung, ist ja ein komisches Wort, aber auch, hat auch was mit der Figur und mit der Säulenstruktur zu tun.
Also es ist jetzt, das ist jetzt keine Revolution, sondern eine Evolution. Du greifst zurück auf deinen Schatz, den du hast.
Genau.
Und Tokio hat einfach jetzt da ein Stückchen hinzugefügt. Du hast vorher gesagt, du arbeitest eigentlich seit der Rückkehr aus Tokio an der Ausstellung, obwohl du, also so unwissentlich, aber du hast mir erzählt und auch anlässlich der Eröffnung der Ausstellung hast du gesagt, du hast Tokioism auf die Tokioismus im Badezimmer auf deinen Badezimmerspiegel,
ja, genau,
geklebt. Als Schlagwort? War das so ein Leitfaden oder du wolltest es irgendwie nicht vergessen?
Ja, genau. Ich wollte dieses Gefühl, das ich in Tokio hatte, zu meiner Arbeit nicht vergessen, weil die Japaner, die haben ja so eine schöne Ästhetik im Alltag, die ganz nahe einer künstlerischen Praxis ist. Und ich bin da ziemlich schnell wie ein Fisch im Wasser mit den Japanern mitgeschwommen. Und für mich war das so spannend, dass jede Handlung, auch wenn sie noch so reduziert ist, gültig ist, ohne dass ich sie bewerte, ohne dass ich mir denke, war das gut oder das weniger gut, sondern sie existiert, sofern ich sie für mich in meinem eigenen künstlerischen System eine Gültigkeit hat. Mhm. Und das war ein irrsinnig befreiendes Gefühl. Ich meine, nicht, dass ich mir vorher gedacht hätte, ich habe schon ein gutes Pendel zu wissen für mich, was richtig und falsch ist oder was gültig und nicht gültig ist. Aber das war schon ein unglaublich schönes Gefühl, dass man nicht alles sofort in die Bewertung steckt. Und ich habe dann auch gleichzeitig das Buch von Camus gelesen, der Mythos des Sisyphus. Und das ist mir dann auch bewusst geworden, was Camus eigentlich damit meint, dass der Sisyphus, wenn wir uns ihn als glücklichen Menschen vorstellen, geht es auch um die Handlung, wie er sie setzt. Also er schleppt den Stein raus, er rollt ihm rüber, aber es kommt auch darauf an, wie er den Stein raufschleppt und wie er wieder runterrollt. Und das ist natürlich, der Mensch steht auf, putzt sich die Zähne und verbringt den Tag und es geht immer wieder in diesen Kreislauf und das ist schon ein sehr befreiendes Gefühl, auch in einer künstlerischen Arbeit. Und das wollte ich nicht vergessen und deshalb habe ich mir das hingeschrieben.
Okay, also zu dem Prozess.
Genau, dieses Gefühl, das ich hatte zum künstlerischen Prozess, der hat sich halt noch mehr verdeutlicht. Ja. Ist schwer zu beschreiben. Die Japaner sind einfach so durchästhetisiert, das ist einfach sehr, wirklich sehr interessant. Ja.
Du kommst aus Suben,
genau,
im Innenviertel. Mhm. Du kommst nach Tokio und hast das Gefühl, dass du dich da irgendwie gut aufgehoben fühlst.
Ja.
Erklär mal, also gibt es so eine übergeordnete, ein Zugehörigkeitsgefühl? Könntest du dir vorstellen, dass du, wenn du jetzt nach Helsinki fährst oder nach Neapel oder nach Auckland, dass sich da ein ähnliches Gefühl einstellt? Oder hast du das Gefühl, dass Japan oder Tokio da irgendwas in dir auffängt, was einfach da ist?
Ja, ich fühle mich schon prinzipiell immer sehr gut im Ausland. Ich war auch immer wieder weg, länger mit Residences.
Fernweh.
Ja, es ist, ja.
Kommst du auch gern nach Hause wieder?
Ja, schon auch.
Okay, das ist gut.
Ja, Gott sei Dank. Das hatte ich auch oft nicht. Das habe ich schon Depression gehabt, wenn ich zurück musste. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Mhm. Aber in Japan, da ist noch eine andere Ebene. Als ich dann zurückkam von Japan, habe ich mit Gustav Schörkhofer gesprochen und der behauptet, oder es ist eine Theorie, dass bevor sich Japan so abgeschottet hat, im 16. Jahrhundert waren ja einige Jesuiten dort und es könnte sein, dass die über die Liturgie, die Teezeremonie in Japan auch beeinflusst haben. Weil es ist schon verwunderlich, dass man als Europäer die Art, diese ästhetische Alltagsform, dass einem die extrem nahe ist. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, deshalb glaube ich auch, dass es einem sehr nahe ist, wenn man da empfänglich dafür ist. Und das war ich. Mhm. Und das ist schon sehr spezifisch Japan. Und ich hätte ja, und was für mich auch interessant war, ich wollte ja eigentlich nach Moskau gehen, mir diese Bilder von Malevich und diese Melnikov, ich wollte das irgendwie mal so die Ursprünge der europäischen, der Abstraktion anschauen und dann ging das nicht durch den Krieg. Dann hat sich das dann konnte ich eben nach Tokio gehen und ich habe 2015 eine Arbeit von Sugimoto bei der Biennale in Venedig gesehen und er hat ein Teehäuschen rekonstruiert und wollte damit zeigen, dass die Japaner schon im 16. Jahrhundert diese Art von Minimalismus haben, was wir dann später mit Piet Mondrian und so weiter hatten. Mhm. Und ich glaube, diese Bezüge sind einem Europäer, man merkt es, intuitiv.
Mhm. Vielleicht auch, weil es so archaisch, klar und einfach ist.
Auch das, ja.
Also irgendwie so in der Urstruktur, in dem ich weiß nicht, Picasso, der sich ozeanische Kunst anschaut oder die ganze Moderne, die auch da an die ozeanische Kunst denkt, weil sie darin einfach diese Klarheit und dieses unverblümt, also jetzt nicht verkopfte auch sieht. Ich weiß jetzt relativ wenig über die japanische Teezeremonie, aber es ist wahrscheinlich alles, das versteht man auch ohne viel darüber zu wissen. Es ist vielleicht ähnlich wie bei, also ich sage das immer wieder, wenn ich bei so einem Hochamt in einer katholischen Kirche sitze, also bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Pfarrer anfängt, die Weisheiten zu versprühen, finde ich das einfach wunderbar schön, ja, weil einfach die Musik und das Licht und die Glasfenster und der Weihrauch, das ist so urig, ja, und verständlich und dann dadurch einfach schön. Also ich glaube, es gibt so eine Ebene, universell, wo einfach so eine Verständigung möglich ist.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch eben das Rituelle, dass seine eigenen Stäbchen in eine Richtung gehen und man kommt etwas weg von seinem eigentlich Ursprungsgedachten. Man erleichtert sich selbst und das ist für mich auch Kunst. Wenn ich Arbeiten von anderen Leuten sehe, dann gibt mir das, die sind gut und das macht das was mit mir, dann habe ich sofort Lebenszuversicht. Also wenn ich zum Beispiel im Ausland bin, gehe ich in Museen oder auch in Wien, bin immer wieder aufgerichtet. Mhm. Und also das macht für mich die Kunst grundsätzlich. Mhm. Und die Japaner, wenn die essen, die stellen das ja auch in einer formalen Ordnung auf. Und es ist quasi immer ein Ritual. Und ich glaube, das erleichtert einem das Leben. Und die Japaner sind dann auch so crazy, dass sie haben diese ästhetische Plattform und können auch schnell in einen Manierismus gehen, wie deren extremen Pop-Kultur, die die haben. Oder auch die Sumo-Kämpfe, das ist ja auch ein Ritual, das sie schon seit dem 18. Jahrhundert oder glaube ich haben. Und die tragen das mit sich und wir hier in Österreich oder in Europa verlieren eher unsere Rituale. Und die Japaner, die schaffen das, den Bogen zu ziehen zwischen traditionellem Ritual und extremen Turbopop. Mhm. Das ist schon sehr interessant.
Mhm. Das ist jetzt auch sichtbar in unserer Ausstellung, Tokioismus. In der Mitte, also zentral, thront irgendwie der Sumo. Sehr raumgreifend und hinter ihm an der Stirnwand eine überdimensional große Kappe, die so irgendwie diesen Turbo-Pop repräsentiert. Also die alte Tradition, die uralte Tradition des Sumo-Ringens, da gibt es wenig Berührungsängste. Du hast gesagt, die schaffen das irgendwie, dass das beides nebeneinander funktioniert. Beflügeln sich die auch? Vielleicht möglich? Also ist es einfach ein Ausdruck einer offenen Gesellschaft?
Ja, mir kommt es schon so vor, dass sie durch das, dass sie da so einen Halt finden, die Welt dreht sich so wahnsinnig schnell, es gibt ganz viele Globalisierungsverliererinnen und mir kommt vor, dass sie da einen Halt finden und dieser Halt gibt ihnen die Möglichkeit, so extravagante Ausflüge zu machen. Mhm. Ja.
Mhm. Wir haben in der Ausstellung jetzt dazwischen, also zwischen Sumo und Kappe, hängt eine Skulptur, die heißt Elektro-Madonna. Die geht zurück auf eine Arbeit von Schwanthaler. Und das ist ja wirklich, finde ich, da wirklich wunderbar. Also wenn so zwischen Sumo und Turbopop dann der alte Schwanthaler auch ein Wörtchen mitreden kann, ist es auch ein Zeichen oder ist es das, wo du herkommst? So bist du mit der europäischen klassischen Bildhauerei stark verwurzelt? Kannst du es ablegen? Möchtest du es ablegen? Oder willst du es eigentlich eh nicht ablegen?
Glaube ich, das kann ich nicht ablegen. Das sitzt in meinem alten Gehirn drinnen oder im ganzen Körper. Mhm. Und in Suben ist eine Barockkirche in dem Ort, von dem ich herkomme. Und da hängt links vorne eine Schwanthaler-Skulptur. Mhm. Und die hat jeder Subener im alten Gehirn drinnen, weil da starrt man hin, da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Mhm. Ist auch noch eine sehr schöne Skulptur. Und mir ist in dieser Skulptur sind ganz viele andere Skulpturen drinnen. Ich habe immer wieder drüber gearbeitet und irgendwann einmal dachte ich mir, die schaut aus wie diese Schwanthaler-Skulptur in Suben, weil sie unten so einen dicken Unterteil hat. Und diese Schwanthaler, also die Figur sitzt auf einer Wolke in der Kirche und das hat mich stark erinnert. Und dann wollte ich sie quasi dekorieren mit Helmen, Pistolen und Schwertern, so wie in der Kirche. Das ist nicht geglückt, das ist auch nicht in die Energie geraten. Mhm. Und dann habe ich sozusagen aus Säulenstücken wie einen Film, also über die Säule quasi, über diese Skulptur, habe ich eine weitere Ebene gelegt, die diesen Rhythmus fast wieder wie in Tokio aufgenommen hat und über die Skulptur gelegt. Also das hört sich jetzt so geplant an, das ist im Arbeiten einfach entstanden.
Mhm. Aber es ist, finde ich, ein gutes Übergangsobjekt zwischen dem Sumo und der Kappe, weil du ja da in dem Fall ja auch den alten Schwanthaler quasi neu dekorierst und zwar aber auch nicht irgendwie aufgesetzt, sondern subtil, also man weiß ja nicht genau warum, wie dieser Film darüber jetzt ausschaut, nicht? Es ist, also man muss schon ein bisschen was wissen, ja? Man muss wissen, wo es herkommt. Also es ist eine Arbeit, die so ein bisschen einen, ich würde nicht sagen einen Beipackzettel braucht, aber zu wissen, worum es da geht, ist dann schon, und dann funktioniert es aber gut als verbindendes Element, finde ich, in der Ausstellung.
Ja, und es macht auch einen Bezug zu eurer Neorenaissance-Decke. Mhm. Die verliert ja da auch um so ein strahlendes, das ist ja auch eine Skulptur da oben, spürt man auch stark im Raum, dass diese wirklich wahnsinnig schöne Decke oben ist. Mhm. Und ich finde, dass diese Elektromadonna auch starken Bezug nach oben setzt. Mhm. Also zumindest kommt es mir so vor, dass das, weil wir haben auch relativ viel Platz gelassen zwischen Kappe und den vorderen Objekten. Mhm. Und
eine Madonna strebt immer irgendwie nach oben, oder?
Du hast also recht.
Ab hin zur Göttlichkeit.
Genau.
Jetzt kommen ja heutzutage viele zeitgenössische Bildhauerinnen und Bildhauer jetzt ohne die klassischen Techniken aus. Also ich weiß nicht, ob noch viele schnitzen, wahrscheinlich schon, oder in Stein hauen. Es wird wahrscheinlich relativ viel mit Ton gearbeitet. Jetzt, also der Schwanthaler, diese von dir angesprochene Madonna, ist eine Holzmadonna, geschnitzt.
Vermutlich
im Zoom,
und dann mit überzogen mit,
ja, also
Silber.
Gefasst.
Und gefasst,
okay.
Genau.
Du hast eigentlich auch, ich meine, auch wenn du dich, auch wenn du dir jetzt bei den Säulen natürlich Materialien bedienst, die du einfach zusammenstellen musst. Also die Säulen selber sind Rohre, die so schon da sind, oder es sind Metallbleche, die du zusammenschweißt. Aber das ist dieses Schnitzen, darauf möchte ich eigentlich hinaus. Da hast du jetzt ein Material gewählt, das nicht ganz so anstrengend ist wie Holz, nicht ganz so hart ist wie Holz und schon gar nicht Stein. Sondern so ein Styropor, dichtes Styropor. Wie heißt das genau?
Polystyrol.
Polystyrol, aha. Ist das wahrscheinlich sehr ungesund, mit sowas zu arbeiten? Hast du Schuss aus deiner Maske?
Keine Ahnung.
Aber du nimmst diesen Körper und nimmst was weg.
Genau.
Von dem Körper.
Also ich klebe mir eigentlich Abfallmaterialien zusammen, meistens, und schnitz da rein, und mir ist es wichtig, dass ich da eine gewisse Dynamik beim Arbeiten habe, nicht, dass ich so langwierige, körperlich anstrengende Prozesse habe. Bei mir geht, ich kann einen Schnitt ziehen, der ich kann dynamisch schnitzen und zügig, auch wenn das dann im Endeffekt dann auch wieder langfristige Prozesse sind, aber das Schnitzen an sich ist ein dynamischer Vorgang, und ich kann dadurch komplett andere Formen erzeugen, als wie wenn ich das mit Stein meißeln würde oder in Holz schnitzen würde, weil das viel langsamer gehen würde. Es ist ein zügiger Prozess.
Das heißt, du kannst spontaner arbeiten auch?
Ja, ich kann einfach, ich habe kaum Grenzen.
Aber wenn du spontan arbeitest und du schnitzt dann vielleicht ein bisschen zu viel weg, dann kannst du im Nachhinein auch wieder anmodellieren. Ja? Machst du das? Also das machst du ja auch. Also da entstehen Arbeiten, die sowohl durch das Wegnehmen von Material entstehen, aber auch durch das Hinzufügen und dann neu formen.
Ja, genau. Mittlerweile habe ich so ein Mischsystem entwickelt. Eigentlich, was weg ist, ist weg. Es ist schon immer so eine Geschichte, das anzustückeln mit PU-Schaum oder mit Papiermaché oder Draht. Was weg ist, ist weg. Nur bei der Ausstellung zum Beispiel habe ich unterm Arbeiten immer wieder hinzugefügt, weil ich über den Körper gemerkt habe, ich brauche mehr Masse, sowohl bei der Kappe als auch beim Sumo. Und Das ist, früher war ich viel strenger. Also was weg war, war weg. Hab mich mit meinem war immer neidisch auf meine Malerfreunde, die da immer in Schichten arbeiten konnten. Und mittlerweile brauche ich das auch, dass ich da mehr Spielraum habe.
Mhm. Also das heißt jetzt mit dem, dadurch, dass du jetzt auch hinzufügen kannst, geht das ja fast in Richtung Malerei?
Ja, ich stehe, glaube ich, der Malerei sowieso total nahe. Ich merke auch, meine Freunde sind fast nur Maler und ich habe eine Malerei studiert, quasi auf der Kunstakademie. Und ja, ich kann jetzt eben auch in Schichten, kann, wie bei der Elektromadonna, das sind sicher 10 verschiedene Skulpturen unter der Elektromadonna.
Malst du eigentlich auch? Jetzt überhaupt? Ich meine, hast du das letzte
nur
Mal?
Nur hobbymäßig.
Ich muss jeden dazu auffordern, zu uns zu kommen, sich die Ausstellung anzuschauen. Das ist jetzt, weil der große Sumo oder auch die Kappe, die sind jetzt tiefblau. Was für eine Farbe ist das?
Ultramarinblau.
Ultramarinblau. Das ist also ja bemalt oder gefasst. Du hast aber mir auch erzählt, dass du die Skulpturen zum Teil mit so einer Außenputz, Außenfassadenputz, die du schon ein bisschen einfärbst, bearbeitest, damit das schon einmal so eine Grundfarbe bekommt und dann gehst du nochmal farbig drüber. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich verputze die Skulpturen, dass sie noch einmal, wie wenn sie erstarren würden, und den Verputz pigmentiere ich. Und zum Beispiel bei der roten Skulptur, bei dem einen kleinen Selbstporträt, das ist nur ein Verputz. Und bei dem Ultramarinblau, das ist eine sehr komplizierte Farbe, da habe ich dann noch auch das weiter gestrichen, sozusagen.
Da habe ich dich mit dem Pinsel in der Hand gesehen. Ja. Da habe ich gedacht, so, da kannst du deiner Leidenschaft fürs Malen. Aber so richtig.
Ja, nein,
so,
es stimmt schon.
Aber das ist jetzt ein Bild, würde dich das reizen?
Ja, es würde mich schon reizen, aber dass ich da was auf die Reihe kriegen würde, das wäre, glaube ich, ein monatelanger Prozess. Aber du hast schon recht, die Oberflächenbearbeitung hat natürlich was mit Malerei zu tun. Ich versuche auch bei den Skulpturen, dass ich sie, weil sie sehr, teilweise sehr opulent sind, dass ich sie wieder in eine monochrom zurückdränge. Also die sind ja eigentlich relativ einheitlich gestrichen. Schon, es gibt schon Changierungen, aber ich versuche sie, die Masse wieder in die Fläche zu drücken.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, Selbstporträt, da stehen ja 3 Selbstporträts eigentlich
im Grunde,
in
ja.
der Ausstellung. Warum? Warum Selbstporträts? Also möchtest du dich selber positionieren? Ist es dann so, wie du dich da drin siehst oder in Relation? Oder einfach, weil du dich selber immer dabei hast, dass du
bestimmen kannst? Ja, es ist nicht so bedeutungsgeladen. Also das ist mir einfach aufgefallen. Das sind die langen Haare und die Stirnfransen. Das hat so rein optische Parallelen. Und ich habe es dann spannend gefunden, die mit mir gleich in Verbindung zu bringen. Und mich hat beim Konstruieren oder beim Machen der Skulpturen interessiert. Ich habe immer den Hinterteil bearbeitet. Das vorne war für mich komplett nebensächlich. Das musste dann natürlich auch funktionieren. Und deshalb, die sind ja, bis auf die Violette, sind ja die rote und die blaue sind ja weggedreht. Und das war dann interessant, weil ich habe sie so gebaut. Und bei der Ausstellung fällt mir auf, dass die weggedreht sind, geht der Raum weiter. Weil die schauen quasi zur Wand und weiter hinaus. Und wir haben sie mal umgedreht für ein Foto und so, da merkt man, dass die Wand dann wieder zur Wand wird und durch das, dass die weggehen, eröffnet sich der Raum auf der linken Seite nach außen. Und das habe ich schon interessant gefunden, dass das sofort diese Dimension kriegt.
Nein, es ist wie eine Repoussoir-Figur. Also wenn du jetzt dem Caspar David Friedrich, der Wanderer über dem Nebelmeer, wenn der da ins Meer hinausschaut, dann ladet das natürlich ein, dessen Position einzunehmen. Ne? Und deswegen glaube ich, wenn du sagst, ein Selbstporträt, das dich quasi nicht anschaut, sondern das quasi in dieselbe Richtung schaut, wie du selber als Betrachter, lade dich ja eigentlich ein, in diese Rolle auch zu schlüpfen. Also es ist was anderes. Und ich glaube, wenn du jetzt davon redest, dass es da irgendwie den Raum aufmacht, ich würde sogar, glaube ich, noch einen Schritt weitergehen, zu sagen, dass du sagst, okay, du nimmst dich selber jetzt nicht so ernst, sondern du ladest eigentlich den Betrachter ein, da in deine Rolle zu schlüpfen und ein bisschen durch deine Augen auf die Welt zu schauen. Ist vielleicht ein bisschen pathetisch jetzt ausgedrückt, aber so würde ich das jetzt so ein bisschen empfinden.
Ja, das finde ich interessant, wie du das beschreibst.
Also wenn, also für, also ein, also ein Porträt von hinten ist immer eine Einladung, ja, da, also mit auf diese Reise zu gehen auch.
Ah, interessant. So habe ich mir das nicht überlegt, aber das finde ich jetzt voll interessant.
Das ist eine reine Interpretation, aber ich glaube, das ist kunsthistorisch schon, da gibt es etliche Beispiele und oft ist es halt auch, ich denke mal, eine, so wie man es halt fühlt. Ja? Und ich meine, wir haben beim Stellen der Ausstellung, beim Konzipieren haben wir schon auch darüber nachgedacht, wie drehen wir die, lassen wir die jetzt hereinschauen, aber du hast dich da schon, du hast es schon ziemlich klar gemacht, wie du das siehst, ja, und wie es eigentlich gehört. Ja, und zum, wir haben es ja dann auch, sind ja auch dann deinen, dieser Idee dann gefolgt. Also das ist schon, ich glaube, das ist nicht unwesentlich.
Ja, es ist interessant, was du da sagst, dass jetzt sozusagen die Betrachterin dann meine Position einnimmt. Das finde ich total interessant. Mhm.
Die schaut natürlich jetzt gegen unsere Wand.
Ja, und schaut aber daraus weiter hinaus.
Aber ich könnte mir das zum Beispiel wahnsinnig gut vorstellen, wenn man jetzt so einen Wintergarten hat und dann hat man so einen Podest und da stellt man dann diese Skulptur raus, die da beim, die raus in die Landschaft schaut. Mhm. Ich glaube, das könnte ich mir sehr schön vorstellen. Mhm. Aber das ist halt auch das Wunder der Kunst oder eines Kunstwerks selber, dass es an einem anderen Ort ganz andere Kräfte und Dynamiken entwickelt. Ich finde, bei uns schaut das jetzt wirklich schön aus. Es ist echt eine, für mich also jeden Tag eine Freude, ins Geschäft zu kommen. Ich komme immer gerne ins Geschäft, aber zurzeit umso lieber, weil deine Arbeiten diesen Raum sehr schön verändern. Ja, und eigentlich zu etwas Neuem machen. Das ist jetzt, sind natürlich deine Arbeiten, aber es ist unser Raum. Aber ich finde, unser Raum und deine Arbeiten, das passt schon gut zusammen. Bist du zufrieden?
Ja, mir kommt der Raum vor wie, also mir kommt der ist enorm, ist wirklich sehr schön mit dieser Neorenaissance-Decke, sehr hoch. Und mir kommt vor, das ist eine dreidimensionale weiße Leinwand. Und meine Skulpturen sind wie staffage Figuren in dem Raum und aktivieren sozusagen auch den Raum, wie die Figuren damals, dass man überhaupt die Landschaft erkennen kann. Das finde ich auch einen enorm interessanten Aspekt, dass es eben zusammenpasst, die Skulpturen und der Raum, dass die beide miteinander was tun.
Mhm. Wir haben ja nicht nur den großen hinteren Raum, sondern auch diesen Eingangsbereich, wo wir seit, ich weiß nicht, 2 Jahren jetzt schon vom Frank Gehry so eine Mother Cloud-Lampe hängen haben, die ja eine Skulptur an sich ist. Darunter stehen jetzt 3 von deinen Säulen. Können wir sie Säulen nennen? Oder wie?
Ja, Säulenskulpturen.
Säulenskulpturen in 3 Farben. Die sind schwer. Sie sind aus, was für ein Metall?
Metall, Stahl.
Also wir haben jetzt kein statisches Gutachten gebraucht, aber doch ein bisschen Manpower, um die zu platzieren. Jetzt sind die sehr schwer verankert, sicherheitgebend. Also der Sumo, der steht auch schön da, aber beim Sumo, wenn man da blöd ankommt, ja, oder im Rückwärtsgang, kann es schon sein, dass man den umschmeißt. Ne? Das ist bei so einer Säule wahrscheinlich unwahrscheinlich. Gibt dir so eine Säule einen guten Halt? Ist das etwas, was du auch im Rahmen so einer Ausstellung dann einfach gern hast, so als so Fixpunkt, der für dich unerschütterlich, unverrückbar und irgendwie stabil ist? Oder denke ich mir da jetzt nur zu viel?
Nein, das stimmt wahrscheinlich schon. Mhm. Jetzt die Säulenskulptur, die begleitet mich schon lange und ich finde, dass sie je nach Umfeld auch irgendwie anders aussieht, weil ich glaube, dass die Säulenskulptur, weil sie einerseits ein architektonisches Element ist und zum anderen ist sie so eine archaische Figur, die haben wir auch in unserem alten Gehirn verankert. Mhm. Und bei euch wollte ich eigentlich einen spielerischen Entree machen mit diesen Säulen, die da im ersten Raum so die Ausstellung eröffnen. Mhm. Und ja, die sind aus Metall und Pulver beschichtet. Ich habe in Linz eine Säulenskulptur produziert vor 2 Jahren und dann wollte ich dann auch noch andere Metallskulpturen machen, weil das mich sehr interessiert hat, wie dieses Metall die Skulptur dann auch verändert. Mhm. Es ist schon ein Unterschied dann trotzdem, ob es so ein leichtes Material ist oder ob es so ein schweres Metallobjekt ist. Mhm. Da hat man das Material an sich interessiert, mhm, und auch dieses Pulverbeschichtete, das ist so edel und so eingebrannt in das Material. In das Eisen.
Mhm. Nee, es ist vor allem, ich finde das einfach, es passt einfach auch wirklich gut zum Frank Gehry, zu dieser sehr amorphen Wolkenskulpturlampe. Also ich meine, wir haben ja auch kurz überlegt, ob die weichen muss. Ich bin ganz froh, dass wir sie hängen lassen konnten. Aber es bis vor 3 Wochen ist 3 Meter davon entfernt vom Viktor Tilgner, eine Büste vom Johann Strauss gestanden, nicht? Und das ist natürlich also eine Arbeit aus 1893 oder 94, und das hat natürlich eine ganz andere Sprache gesprochen. Und die ist jetzt nicht mehr da, die haben wir zum Glück woanders untergebracht jetzt. Aber ich glaube schon, dass gewisse Dinge miteinander funktionieren und bei anderen macht es einfach keinen Sinn, um es jetzt zwanghaft. Und bei uns prallen natürlich jetzt die Welten aufeinander, nicht? Wir haben auf der einen Seite deine Arbeiten stehen, und direkt im Anschluss geht es dann zwar los mit Max Weiler, da könnte man sagen, das ist jetzt noch so ein Übergangsbild, aber dann ist mitunter, geht schon tief ins 19. Jahrhundert hinein. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Berührungspunkte mit der alten Kunst? Ich meine, den Schwanthaler haben wir schon angesprochen. Wie viel Inspiration ziehst du aus der alten Kunst? Oder sind deine Inspirationsquellen jetzt Turbopop und zeitgenössische Künstlerinnen, KollegenInnen? Ja. Komplizierte Frage.
Ja, kompliziert. Nein, das ist eine gute Frage. Also ich ziehe schon viel, also ich, beides. Mhm. Also mich interessiert Berardella Francesca, Francesco genauso wie ein...
Mich auch, hätte ich gerne.
Ja, ich liebe den. Ja. Und genauso wie ein Blinky Palermo oder jemand, der... Ich meine, zeitgenössische Positionen, mit denen matcht man sich natürlich ganz anders. Ich kann nicht so viel für mich selbst rausziehen. Da gehe ich schon meistens in die Vergangenheit zurück oder zumindest ins 20. Jahrhundert. Aber es ist halt, man lebt in der Welt, und das Bewusstsein, dass man im 21. Jahrhundert lebt, ist für die eigene Arbeit schon wichtig, weil ich würde, glaube ich, dazu neigen, dass ich mich sehr stark reduziere, eher so ein Abziehbild von einem Blinky Palermo wert. Und wenn ich mir nicht Türen aufmache, die für mich ungewiss sind, die mir auch widerstreben, würde es mich nie woanders hinbringen, wo es für mich unerwartet ist. Und ich glaube, dann wird es einfach eine redundantierende Arbeit werden.
Mhm. Also ich glaube, dass man natürlich tangential immer wieder mal streift an anderen, an Werken, die halt irgendwas auslösen. Ich glaube, dagegen muss man sich ja auch gar nicht wehren. Man entfernt sich ja dann auch gleich wieder davon, oder man kreuzt, oder einen gewissen Weg geht man gemeinsam. Natürlich wirst du dein Werk jetzt nicht entlang dem Werk einer anderen Künstlerin oder so entwickeln, aber hinzuschauen, aufzunehmen, zu verarbeiten und dann den nächsten Schritt zu gehen, ist ja ganz, ganz logisch. Der nächste Schritt ist sowieso dein Schritt. Den gibt es ja nur einmal.
Ja, absolut. Und man ist ja gar nicht so solidär. Man ist stark verbunden. Man kommt zu ähnlichen Lösungen. Wir Menschen sind sowieso enorm stark miteinander verbunden. Mhm. Und man ist auch das andere. Man ist auch die anderen. Und das ist, finde ich, auch ein schönes Bewusstsein, dass man nicht nur man selbst ist, sondern dass man die Summe der Dinge auch der anderen ist.
Ha, man muss es halt auch zulassen, oder? Und man muss dazu stehen, dass es so ist. Ich habe jetzt unlängst erst gesprochen mit dem Josef Strauß, der ist Mykologe, Mikrobakterien, ich weiß es nicht, also er hat es mir 5-mal erzählt, ich habe also auf jeden Fall beschäftigt er sich mit, also er ist Genetiker, und sein Spezialgebiet sind die Pilze und diese, wie Pilze miteinander kommunizieren, was für Strukturen da entstehen, die sich gegenseitig supporten und so eine Einheit bilden, ich glaube, die lassen das viel eher zu. In der Kunst ist es doch immer so ein bisschen, da hat man ein bisschen Angst davor, in eine Schublade gesteckt zu werden. Oder ich meine, so, das erinnert mich an den und das erinnert mich an den. Aber ich glaube, man kann ganz offen dazu stehen, dass man sagt, ich meine, man ist ein Augenwesen, man kann sich ja dem nicht entziehen, was man sieht.
Ja? Na sicher.
Und manchmal nimmt man was auf, dann wird das neu verhandelt und dann, also natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, also die reine Kopie ist natürlich ein Schwachsinn, aber was gibt Schöneres als auf den wissenschaftlichen, und das ist ja die Naturwissenschaft nicht so weit weg von der Kunst, Erkenntnissen aufzubauen, ja, und etwas zu nehmen, worauf einer draufgekommen ist und sagt, okay, und da mache ich jetzt noch mein eigenes Häkchen drunter. Ja. Ist doch schön.
Ja, das ist eben, dass man die Summe der Dinge, die waren, ist, und dass man die Summe der Dinge, die sind, ist, und dass man es dann noch schafft, trotzdem so mit sich, mit seinem eigenen persönlichen, seiner Seele oder keine Ahnung, wie man das nennt, zu verbinden und da einen Kurzschluss zu stellen. Das macht halt bei anderen für mich interessante Kunst aus, wenn ich spüre, dass, auch wenn das ausschaut, vielleicht da anstreift, aber wenn ich spüre, dass bei anderen so ein eigenes, was man gar nicht so beschreiben kann, drinnen ist, dann ist das für mich etwas, was mich selbst befreit. Und ich glaube, dass man, für mich ist das in der Kunst so, wenn man irgendwie wegkommen kann von seinen ewig gleichen Strickmustergedanken, dann hat das eine, was enorm Befreiendes. Ich wollte noch kurz was sagen zu eurer Galerie. Da ist eben, das finde ich bei euch so interessant und es erinnert mich stark an London, dass es alte Kunst unterschiedlich mit zeitgenössischer Kunst in Verbindung gebracht wird, und ich glaube, dass man alte Kunst sehr gut begreifen kann durch neue und vice versa. Und ich finde, bei uns wird das oft noch so ein bisschen auseinander dividiert. Und in London zum Beispiel, da Philipp de Perry, da hängt der Donald Judd neben einem gotischen Büste. Und das war wirklich interessant, weil man einfach die Parallelen und gesehen hat zwischen dem Donald Judd, der mega reduziert ist, und auch eine reduzierte gotische Büste, die zwar nicht so ausschaut, aber man merkt dann in der Verbindung, dass es im Grunde auch ist. Und das ist schon, finde ich, in der Kunst extrem interessant, und das klappt ja bei euch ziemlich gut mit euren Ausstellungen im Jetzt und den alten Ausstellungen.
Ja, also ich habe immer so das Gefühl, dass, so wie du sagst, das funktioniert also also wechselseitig. Die junge, die aktuelle Kunst verleiht der alten Kunst eine Gegenwärtigkeit, und die alte Kunst verleiht der gegenwärtigen Kunst auch so eine Vision, dass es vor 100 oder 200 Jahren eben auch schon so war. Jede Kunst war irgendwann einmal contemporary.
Ja.
Oder und das ist, man muss einfach versuchen, diese eigene Perspektive zu verändern. Es wäre schön, einen Piero della Francesca mit den Augen eines Renaissance-Menschen zu sehen. Ja, geht halt nicht. Ja. Aber versuchen kann man es. Ich meine, deine Kunst kann man auf jeden Fall mit den Augen eines in der Jetztzeit lebenden Menschen sehen. Unsere Ausstellung hier ist zwar terminisiert mit bis Ende Juni, oder? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir es noch ein bisschen stehen lassen und hängen lassen. Also auf jeden Fall kommen und schauen. Jetzt die Frage. Eingangs habe ich die Frage gestellt, wie schnell kommst du wieder ins Arbeiten? Und du hast gesagt, es gibt schon so ein paar Dinge, die sich jetzt so ein bisschen aufdrängen. Wann ist der Zeitpunkt für dich, wann ist es so, dass es so brennt unter den Fingern, dass du sagst, so, und jetzt muss das nächste Ding einfach entstehen? Kann man auf diesen Moment warten? Kannst du den irgendwie herbeizaubern? Ist es soweit? Wann?
Ja, ich versuche ihn eigentlich hinauszuzögern. Ja. Weil ich habe so einen Atelierzwang. Immer ins Atelier. Und das heißt ja nicht, dass deshalb so wahnsinnig viel passiert. Aber ich gehe sehr regelmäßig ins Atelier. Und es tut mir schon gut, wenn ich jetzt einmal nicht im Atelier bin. Und dass ich eben mir Ausstellungen anschaue, bei euch bin. Und das hat auch was. Da entwickelt sich auch was, und dass ich jetzt konkret zum Arbeiten anfange, wird wahrscheinlich eh demnächst passieren, aber ich versuche es rauszuzögern. Da hat man ja auch so auch noch ein Leben.
Ja. Naja, auf jeden Fall, aber ich denke mal, Also aus meiner Welt, für mich ist das ganz klar, also nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Ja. Ja, also wir sind eigentlich immer in einem leicht im Stress. Ja, ich kann mich eigentlich nie wirklich auf das konzentrieren, was gerade aktuell läuft, weil ich mich eigentlich immer auf das konzentrieren muss, was als nächstes ansteht. Mhm. Zum Glück geht mir da die Lust nicht aus oder die Freude. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass natürlich dieser schöpferische Prozess ja auch, das geht ja nicht auf Knopfdruck. Ja? Also ich glaube, man entwickelt gewisse Routinen, dass du weißt, okay, also ich weiß nicht, ein Schriftsteller, der sagt, ich muss von 8 bis 12 Uhr schreiben, dann esse ich mein Mittagessen und am Nachmittag mache ich ein kurzes Mittagsschläfchen und dann von 15 bis 17 Uhr setze ich mich nochmal hin und schreibe noch ein bisschen. Es gibt eben solche und solche Arbeiten. Bist du eine Struktur braucht, die durchs Arbeiten ins Arbeiten kommt, oder musst du warten, dass sich die Muse küsst? Ich meine, vielleicht haben wir das eh schon geklärt vorher, aber das ist schon etwas, was mich interessiert. Ja,
ja, ich habe schon, also ich brauche keinen Kuss der Muse, sondern ich gehe ziemlich diszipliniert ins Atelier, zwar nicht so bald in der Früh, aber ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. Mhm. Also ich arbeite einfach und wenn ich anfange zum Arbeiten, dann passiert dann schon irgendwas. Mhm. Also es kommt, wenn man dranbleibt an den Dingen, es passiert immer was. Mhm. Muss jetzt nicht immer alles so genial sein, aber ich bin schon nicht übers Arbeiten an sich. Und ich merke auch, dass ich mir natürlich Sachen vorstelle oder jetzt Dinge vorstelle, was ich jetzt dann machen werde. Mhm. Die Ursprungsidee ist immer da, das ist sozusagen den Stein ins Rollen zu bringen, und dann durch das Schnitzen komme ich eigentlich wieder weg von dem, was ich mir gedacht habe, sondern dann entstehen andere Dinge, die ich mir vorher eben nicht gedacht habe. Das ist durch diese automatisierte Form des Tuns, die dann die Dinge, das Ruder übernimmt.
Mhm. Na gut, also das, du hast gesagt, du schnitzt, also dadurch ist es ein spontaner Zugang, also wenn du jetzt eine Steinbildhauerin wärst, dann würdest du wahrscheinlich Zeichnungen machen, Steine aussuchen.
Ja, vermutlich, und dann, tun die das so.
Ja, ich denke schon. Und dann beginnt halt dieser langwierige Prozess, diesen Stein von dem überflüssigen Material zu befreien.
Genau.
Du kannst mit dem am Material dich auch herantasten. Es ist fast, also die Wahl des Materials ist ja dann fast so wie ein zeichnerisches. Ja. Der Medardo Rosso, der mit Wachs arbeitet, ja, und da habe ich immer so das Gefühl gehabt, seine Skulpturen sind wie Zeichnungen. Ja, und das habe ich zum Teil bei dir auch. Ja. Das ist nicht so ein, du musst dich nicht entscheiden für eine Form und dann ist es zack, boom, tschak und Ende, sondern es ist eigentlich ein lebendiger, ein Prozess. Ja. Du suchst, du findest die Form, während du sie, du findest sie, während du suchst sie und findest sie während der Arbeit. Und das braucht eine gewisse charakterliche Disposition. Du musst dich einfach darauf einlassen. Ja, es ist was anderes als jetzt, ich weiß nicht, der Avramidis oder der Wodruber, die zeichnen, mit Ton arbeiten und sich dann entscheiden zu gießen. Weil dann ist es irgendwie Ende und fertig.
Ja, aber der Wodruber hat, glaube ich, auch beim Entstehungsprozess sich viel Spielraum eingeräumt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich weiß wahrscheinlich, nicht. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch viele Tonentwürfe oder so Zeichnungen, die nicht zur Gießung gekommen sind. Aber es ist eben schön, da die unterschiedlichen Wege zu sehen, dass es eben in der Bildhauerei jetzt nicht nur diesen einen Weg gibt. Und ich glaube, du hast durch deine Ausbildung eigentlich als zur Malerin einfach auch einen anderen Weg erkannt und gesehen und bringst das eigentlich in Verbindung. Ja. Also das ist eigentlich ein schöner Blueprint für eine, also, oder gibt es jemanden, der so auch so, wer sind so dein, die, wer, ja, wer arbeitet noch so wie du?
Den du auch sehr gerne magst, und ich auch, den Oswald Oberhuber. Aha. Der war auch sehr spannend, wie er seine Skulpturen konzipiert hat. Der hat ja irre früh, ich glaube, da war er noch keine 20, die informelle Plastik entwickelt. Und bei ihm ist es so spannend, ich meine, ich bin komplett anders wie er, weil er war ja völlig irre. Der hat ja die informelle Plastik entwickelt in dem Alter. Und dann ist er ja erst an die Akademie gegangen zu studieren und konnte ja gar nicht mehr Rückschritte machen, weil die waren ja noch in einem ganz anderen Stadium. Hat der Oswald Oberhuber die Skulptur quasi schon aufgelöst. Und bei ihm finde ich es interessant, weil er stark konzeptuell ist und gleichzeitig sich poetisch, das auch eine zweite Ebene der Poesie hat in seinen Arbeiten. Das finde ich schon ziemlich einzigartig. Da kenne ich eigentlich überhaupt keinen anderen Künstler, der so agiert wie er. Und er hat nie das Strickmuster verfolgt, hat immer versucht, andere Möglichkeiten für sich zu finden.
Hat er eigentlich, also ich glaube, macht ja total Sinn, dass man gewisse Ideen entwickelt, bevor man allzu viel über diese Materie weiß. Also die informelle Plastik zu entwickeln, nachdem man alles über Plastik gelernt hat, ist ja quasi, stelle ich mal, schwierig vor. Also ich glaube, so etwas zu entwickeln geht nur, wenn man noch nichts weiß.
Das stimmt, das ist ein interessanter Punkt, den du hier sagst. Das war bei ihm so. Ich meine, nicht, dass er nichts gewusst hat, er hat das Ganze informell da über diese französische Kultur.
Aber es war mehr so eine, ich denke mal, es war mehr der Ausdruck einer Geisteshaltung bei ihm, als der Ausdruck einer künstlerischen Praxis. Und dann hat er einfach die künstlerische Praxis da nachgeschoben.
Ja, stimmt.
Also das ist, und oft fragt man sich ja, wie die Sachen datiert sind. Die Leute sagen immer, ja, das muss vordatiert sein. Aber es ist, glaube ich, ganz egal. Also ich habe auch so ein paar Skulpturen von ihm gesehen, so mit Karton und Draht, die wie spielerische.
Wahnsinn, ja.
So, also da bin ich dann wieder beim Medardo Rosso, den wir haben vorher schon. Also,
ja, das stimmt, da gibt es Parallelen.
Da gibt es Parallelen. Ja. Und das ist dann eben sowas. Das ist eine Sprache. Und ich glaube, ich meine, du hast eh schon große Fußstapfen. Also wenn du den Oswald Oberhuber da, also der hat ja wirklich Wesentliches geleistet in vielen Ausdrucksformen, oder? Also den kann man überhaupt nicht in irgendeine Schublade stecken, und weil der einfach wie ein wahnsinnig kreatives Kind die ganze Zeit neue Sachen entwickelt hat, nicht?
Ja.
Also spannend. Ich meine, ist es bei dir so ähnlich? Geht es jetzt bei dir ähnlich weiter? Wird es weiterhin Säulen geben? Gibt es einen weiterhin den Sumo? Wird es ganz was Neues oder weißt du es noch nicht?
Eine Sache ist es, wir planen eine Bojenskulptur in der Seestadt, eine Skulptur im Wasser, die mit einer Boje und Säule, eine Skulptur, die im Wasser wipet. Das ist so das konkrete Projekt, was wir jetzt angehen. Und ansonsten.
Also aus welchem Material ist die da?
Die ist aus Metall.
Die schwimmt?
Die schwimmt. Also wiped im Wasser, wird halt verankert, also tanzt.
Also so heißt das so, wiped?
Tanzt im Wasser, tanzt im Wasser. Genau, das ist halt das, mit dem beschäftige ich mich jetzt. Aber das hat jetzt nichts jetzt mit der Atelierarbeit zu tun, sondern das ist schon in einem anderen Stadium.
Ja, da hätte ich einen interessanten Merch-Vorschlag, wenn du solche Sachen dann produzierst, als Badespaß. So Schwimmhilfen. Also es gibt ja so, da geht den Hummer, also von der Luftmatratze ausgehend. Wenn man, könnte ich mir schön vorstellen, so eine Boje mit Säule von dir, so wie wir kaufen für unseren Teich immer wieder so ausgefallene. Nein, also es war natürlich jetzt, jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber.
Wenn du das Marketing übernimmst.
Ja, ja. Ich glaube, das kann man gut skalieren.
Ja, genau.
Um da jetzt mit einer amüsanten Note, um vielleicht von dieser amüsanten Note noch einmal ernsthaft dann zu schließen. Ich weiß, wie willst du ernsthaft schließen oder willst du. Wir müssen auch nicht unbedingt ernsthaft schließen. Also was ich jetzt sagen wollte noch, die Art und Weise, wie du da ans Werk gehst, es ist für mich, auch wenn ich vieles von dem nicht verstehe, ich bin also die Malerei ist für mich ein absolutes Faszinosum, die Bildhauerei. Ich bin dann immer mit diesen Dingen konfrontiert, wenn sie dann da sind. Ich bin begeistert. Ich möchte natürlich unbedingt wissen, wie es dazu kommt. Mir helfen auch solche Gespräche wie dieses jetzt mit dir, das zu verstehen. Obwohl verstehen ist wieder so der falsche Ausdruck, weil die Leute sagen mir immer, muss es ja nicht verstehen. Aber mit verstehen meine ich so ein bisschen auch in deinen Kopf hineinschauen zu können, was sich da so abspielt. Und ich glaube, dein Kopf ist extrem stabil. Ja? Du weißt, also ja, ich habe das Gefühl, du weißt ganz genau, was du machst. Und da gehört auch eine gewisse Sturheit dazu. Ich glaube, man kann es sich auch leichter machen. Ja? Also Bildhauerei ist heutzutage auch herausfordernd. Wie siehst du das? Denkst du dir manchmal, ich wäre gern eigentlich doch Malerin, weil das an der Wand, das tut sich, wie leicht lässt sich Bildhauerei heute vermarkten? Oder ist es eher eine Frage, die ich beantworten sollte?
Ja, ich glaube, es tut sich da was in dem Dreidimensionalen. Mhm. Ich merke schon, es gibt mehrere Skulpturenparks, zum Beispiel Stefan Bittner hat immer wieder auch einen Skulpturenpark in Gmunden gemacht, da habe ich auch mehrmals mit ihm dort, bei ihm dort ausgestellt. Es tut sich schon was. Es ist natürlich schon, ist nicht schwieriger, wie wenn man Flachware produziert, weil der Platz oft halt nicht so gegeben ist und auch kleinere Skulpturen, die Leute haben irgendwie eine Scheu, sich sozusagen neben den Bildern dann auch kleinere Skulpturen auf Sockeln zu stellen, obwohl das Ganze eigentlich bereichern würde, finde ich, bei Sammlungen. Aber ich finde, es tut sich was. Was man halt schon als Bildhauerin hat, da beneide ich meine Malerkollegen, die stapeln die Bilder und da sind halt mal 5 Volumensmeter Platz weg bei mir. Ich habe schon viele, viele Lager, wo meine Arbeiten dann deponiert sind. Aber ja, so ist es halt. Ich meine, man hat, das ist, aber ich kann nicht.
Das kannst du nicht aussuchen.
Ich habe mich halt dahin geschmissen und dort bin ich eben jetzt. Und weil du mich vorher gefragt hast, ich meine, ich würde schon gern malen, aber ich habe nicht 2 Leben. Jetzt mache ich das und das interessiert mich auch nicht so, dass ich da, ich meine, ich Zeichnungen, die Sumo-Zeichnungen, das taugt mir schon, das hat auch viel mit der Skulptur zu tun. Aber malen, das wäre so ein eigener Kosmos. Da bräuchte ich eine zweite Persönlichkeit oder keinen Schlaf. Dann ging das vielleicht.
Ja, ich glaube, das muss man sich ja auch erarbeiten. Also ich habe mal mit dem Stefan Zeisitz gesprochen, mit dem Zeichner. Der hat sich über Jahre diese Fertigkeit in der Zeichnung erarbeitet und an der Akademie hat er schon auch gemalt. Aber er hat gesagt, er müsste jetzt so viel üben und trainieren, dass er da ein Niveau erreicht, mit dem er dann zufrieden ist. Und er sagt, er kann eigentlich alles, was er sagen möchte, mit dem Mittel der Zeichnung erzählen. Ich glaube, malen würdest du ja nur, wenn du sagst, du kannst mit der, dir fehlt was. Aber wenn du mit der Skulptur alles das machen kannst, was du möchtest, besteht ja auch keine Notwendigkeit, was anderes zu machen.
Ja, obwohl ich schon ein bisschen so eine Sehnsucht mit mir trage.
Ja, Sehnsüchte haben wir alle. Ja,
genau. Ist halt eine Sehnsucht. Ja, du hast schon recht.
Ja. Ja. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass es so ist, wie du ist, dass du diese volle Konzentration auf die Bildhauerei legst. Und ich habe es eh schon vorher gesagt, ich bin sehr froh, dass wir die Ausstellung hier bei uns haben. Das macht mich jeden Tag glücklich. Ich bin manchmal sogar geneigt, dann an Sonntagen ins Geschäft zu kommen.
Wenn man da,
ich schaue ein bisschen, ganz alleine. Und ja, bedanke mich bei dir für das Gespräch.
Ich sage danke.
Und freue mich auf all das, was kommt. Dankeschön. Die eine oder andere Ergänzung ist definitiv nötig heute. Wir haben so en passant den Gustav Schörkhofer erwähnt. Er ist Jesuit und Priester, Künstlerseelsorger und er ist verantwortlich für das künstlerische Programm in der Jesuitenkirche in Wien und dadurch wichtig für die Kunst und in meinen Augen wichtig für sehr viele Projekte und ist ein verlässlicher, guter, stabiler Partner. Und dafür möchte ich auch Danke sagen. Ansonsten sage ich natürlich Danke bei Gisela Stiegler für deine Arbeit, für die Werke, die du geschaffen hast, für diese wunderbare Ausstellung, die ich tatsächlich für eine der schönsten Ausstellungen halte, die hier bei uns zu sehen waren. Und ja, ich wünsche dir alles Gute auf deinem künftigen Weg, den wir hoffentlich gemeinsam gehen werden. Und bedanken möchte ich mich auch bei Matthias Jakesic wie immer für die Produktion und bei Sarah Scherer für die Stimme, die sie uns geliehen hat, fürs Intro und bei Markus Lettner, der das Cover dieses Podcasts gestaltet hat. Bei mir möchte ich mich natürlich auch bedanken für meinen aufopfernden Einsatz, und wir werden auch den Sommer über weiter tun. Also ich kann natürlich jetzt an dieser Stelle sagen, dass ich auch Sommerferien mache, deswegen werden wir vorproduzieren, was bedeutet, dass die nächsten zwei Wochen noch intensiv sein werden, aber das ist gut. Ich freue mich auf alles, was kommt, und ihr könnt euch auf einen Sommer voller ausgesprochen Kunst freuen. Ich grüße euch und bis bald. Ciao, ciao.